am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung, die für die Versorgung und den Standort Österreich von großer Bedeutung sind. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 31. Waisenkinder der Medizin? Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen. 450.000 Menschen leben in Österreich mit einer seltenen Erkrankung. Das sind mehr als in ganz Vorarlberg leben. Jede einzelne dieser 6.000 verschiedenen Krankheiten ist aber so selten, dass sie weniger als eine Person von 2.000 betrifft. Deshalb sind die PatientInnen meist mit einer drastischen Unterversorgung bei Diagnose und Therapie konfrontiert. Und man spricht von den Waisenkindern der Medizin. Ein besonders drastisches Beispiel ist Myasthenia gravis, eine Autoimmunkrankheit, bei der die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln blockiert wird, sodass phasenweise eine folgenschwere Muskelschwäche auftritt. Mein Gesprächspartner dazu ist Primarius Privatdozent Dr. Rafi Topakian, Leiter der Abteilung Neurologie am Klinikum Welskriskirchen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Herr Dr. Topakian, was ist die Ursache von Myasthenia gravis und wie äußert sie sich?
Myasthenia gravis ist eine klassische Autoimmunerkrankung, bei der es zur Bildung von Autoantikörpern kommt. Das sind Eiweiße, die das Immunsystem produziert und die führen zu einem Angriff auf körpereigenes Gewebe. Es kommt zu einer Schwäche der Muskulatur in Ruhe, die dann unter Belastung deutlich zunimmt.
Ohne allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, wann tritt die Erkrankung üblicherweise auf und wie verläuft sie?
Typischerweise gibt es zwei Spitzen, zwei Altersgipfel. Das sind einerseits jüngere Frauen und andererseits ältere Männer. Das heißt, nach dem 50. Lebensjahr haben wir einen deutlichen Männerüberschuss bei den Erkrankungsfällen und davor sind es jüngere Frauen.
Kann man das erklären, warum das in diesen Altersgruppen beginnt?
Das ist eine gute Frage. Ganz klar ist es nicht, aber das fällt in das Gebiet der Psychoneuroendokrinoimmunologie. Das heißt, Faktoren aus dem Hormonsystem, aus dem Immunsystem, von der Psyche spielen zusammen. Das sind Auswirkungen des Hormonsystems im Immunsystem, die hier ausschlaggebend sind, aber genau wissen wir es nicht.
Das führt mich zur nächsten Frage, denn das Problem bei seltenen Erkrankungen ist ja ganz oft, dass sie monatelang, oft sogar jahrelang nicht erkannt bzw. nicht richtig diagnostiziert werden. Trifft das auch auf die Myasthenia gravis zu?
Teilweise schon. Je schwerer ein Patient betroffen ist, desto einfacher wird die Diagnose, weil dann kommt das so daher, wie ein Lehrbuch mehr oder weniger den Patienten beschreibt. Je weniger Symptome da sind, beziehungsweise auch auf welche Ärztin und Ärzte er dann trifft, ja, in welche Disziplin er kommt, wird es problematischer. Es ist eine seltene Erkrankung. Ich sehe immer noch Patienten, die einen langen Weg haben und das krasseste Beispiel ist eine junge Frau, die 2 Jahre lang zum Psychologen geschickt wurde, statt dass man ihr die Diagnose gegeben hat und die Therapie gemacht hat.
Welche Folgen hat das dann für die Betroffenen?
Selbstzweifel natürlich, wenn die Diagnose spät gestellt wird. Grundsätzlich, die Erkrankung führt zu mannigfaltigen Einschränkungen. Also einerseits kommt es zu Doppelbildern, zu einem hängenden Augenlid. Die Mimik ändert sich, das hat soziale Auswirkungen. Man lächelt nicht mehr so schön, man schaut müde aus, man schaut traurig aus. Man hat eine Schwäche bei den Armen, wenn man sich die Haare waschen möchte, die Haare kämmen möchte, beim Stiegensteigen hat man Probleme. Man hat manchmal auch beim Kauen, beim Sprechen, beim Schlucken Probleme. Man hat mit der Atmung vielleicht Probleme und 10, eher 20% der Betroffenen wird eine Myasthenie-Krise erleiden, die dann also lebensbedrohlich ist. Einige Patienten müssen dann auch auf die Intensivstation aufgenommen werden.
Und wenn diese Krankheit nicht diagnostiziert wird, mit welchen anderen Formenkreisen oder Krankheiten wird sie oft verwechselt?
Wenn sie mit Doppelbildern sich präsentiert, und das ist die häufigste Form, wie sie sich darstellt, dann landen die Patienten oft beim Augenarzt, ja. Und da werden andere Ursachen gesucht. Wenn jemand zum Beispiel einen Diabetes dabei hat, denkt man sich, das könnte eine diabetische Ursache haben. Und so kommt man lange nicht auf die Diagnose. Bei Schluckstörungen, bei Sprechstörungen werden die Patienten oft zu den HNO-Ärzten geschickt. Es gibt auch in diesen Disziplinen sehr viele versierte Kolleginnen und Kollegen, die dann aber schnell an die Neurologie denken.
Und wenn man also keine Diagnose bekommt, die auch hält, und zum Beispiel, wie Sie sagen, man kann sich dann selbst nicht mehr versorgen wegen der Muskelschwäche, gibt es Patienten, die sagen, ich bin nur mehr eine Belastung für meine Umgebung und sich dann tatsächlich zurückziehen?
Die gibt es. Grundsätzlich ist es so, dass wir doch ein recht gutes Versorgungssystem in Österreich haben. Das heißt, die Patienten haben einen relativ guten Zugang in die Krankenhäuser. Nicht unbedingt in Abteilungen mit Neurologie, aber wenn sie das Glück auch haben, dass dort eine Neurologie ist, wird man relativ rasch an diese Diagnose auch denken, zumindest an die Differentialdiagnose, und wird dann der Sache nachgehen.
Also auf keinen Fall aufgeben.
Nein.
Wie viele Menschen sind denn in Österreich überhaupt betroffen? Weiß man das?
Ganz genau wissen wir es nicht. Man schätzt, die unteren Schätzungen aus meiner Sicht sind eher bei 1200, 1500. Ich glaube an deutlich mehr als 2000 Betroffenen. Vielleicht sind es auch mehr als 3000 Menschen.
Das wären dann mehr als zum Beispiel in der Stadt Rust im Burgenland leben.
Das ist verrückt viel eigentlich. Für eine seltene Erkrankung tatsächlich ist es so, dass in Österreich, wir wissen, dass die Fälle, die neu diagnostiziert werden, pro Jahr um ungefähr 4-5% zunehmen.
Ich weiß von Menschen mit einer seltenen Erkrankung, dass der Moment der Diagnose oftmals sehr erleichternd ist. Es gibt das, woran ich leide, tatsächlich. Es ist offiziell, man hat schon davon gehört, man hat es beforscht. Diese Menschen haben ja oftmals einen echten Leidensweg durchgemacht, wie Sie auch schon erwähnt haben. Welche Therapien gibt es denn jetzt und welche ganz konkreten Verbesserungen für Prognose und Lebensqualität der Patientinnen haben die Innovationen der letzten Jahre gebracht?
Es ist, wie Sie sagen, also es ist eine große Erleichterung, wenn die Diagnose gestellt wird, und dann kommt relativ rasch es zur Therapie. Wir haben einerseits die Möglichkeit, dass wir lindernd ein Medikament geben, das die Übertragung zwischen Nerv und Muskel, diesem Botenstoff, der hier angeboten wird für die Muskulatur, damit die Muskulatur funktioniert, vermehrt anbieten lassen. Also dass der länger da ist, verfügbar ist für die Muskulatur. Das ist eine gewisse Linderung, macht aber nichts gegen die Ursache der entzündlichen Autoimmunerkrankung. Das heißt, wir brauchen in der Regel noch zusätzlich Medikamente wie Cortison. Cortison ist immer noch nicht wegzudenken aus der Therapie, noch. Es gibt neue Ansätze. Cortison hat allerdings einen Rattenschwanz an Problemen, greift so ziemlich jedes Gewebe negativ an, wenn es zu hoch dosiert ist. Und dennoch ist es einmal zunächst wie eine Art Feuerwehr, die dieses Feuer löscht. Ich erzähle den Patienten oft einen Vergleich mit einem australischen Waldbrand. Der wird dann auch nicht in einer Woche weggehen. Das dauert Monate, und ungefähr so lange brauchen wir dann die Feuerwehr vor Ort. Und das sind dann 40 Wegen und nicht eines. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Therapie, die kraftvoll genug ist. Dann haben wir Cortison-einsparende Medikamente. Die sind auch schon relativ alt, aus den 60er, 70er, 90er Jahren kommend. Die muss man allerdings lange genug einnehmen, damit sie überhaupt wirken. Das Problem ist, bei manchen Patienten wissen wir gar nicht, ob sie überhaupt wirken werden. Böse Zungen behaupten, man muss sie 1-1,5 Jahre lang geben, damit man weiß, dass sie nicht wirken.
Oh Gott, ja, verstehe. Das heißt, erstens, die Medikation muss engmaschig überwacht werden.
So,
also vor allem die Dosierung. Und zweitens, dass es eine sehr individuelle Krankheit ist, wo PatientInnen ganz verschieden reagieren können.
Genau, also wir brauchen sehr viele Laborkontrollen, augenärztliche Kontrollen unter Cortison, Blutdruck, Blutzucker, alle diese Parameter müssen kontrolliert werden, die Knochendichte und Magenschutz, da hängen also andere Medikamente dann dran. Die Patienten haben sehr viele Arztkontakte, das ist auch unerwünscht, ja. Für eine wirklich gut funktionierende Therapie möchte man auch wenige Kontakte aus Patientensicht haben.
Ja, die Compliance.
Für die Compliance. Und wir haben allerdings auch Medikamente, die neuer sind, die helfen, diese Antikörper rauszuwaschen auf eine medikamentöse Art. Ja.
Die Antikörper, die den eigenen Körper angreifen,
genau,
die Ursache der Erkrankung.
Aber auch andere leider. Es ist nicht so spezifisch, dass wir sagen, es ist ein Schutz nur gegen diese Erkrankung, indem wir diese Antikörper selektiv rausnehmen, sondern es werden auch andere Antikörper, die ich für meinen eigenen Schutz des Immunsystems brauche, also für meinen eigenen körperlichen Schutz brauche, rausgewaschen. Es gibt auch andere Medikamente, die entzündliche Faktoren, wir sprechen hier von Komplementfaktoren, angreifen und hier zu einer Verminderung der Gewebszerstörung führen, die das binden und gar nicht ablagern lassen. Aber insgesamt muss man sagen, das ist dann so ähnlich, als würden Sie einen Wasserrohrbruch haben und Sie schöpfen dann das Wasser raus und tun nichts gegen den Rohrbruch. Also Sie brauchen vorne auch was. Sie müssen schöpfen, aber gleichzeitig müssen Sie auch gegen den Rohrbruch was tun.
Sie erklären das wunderbar plastisch. Vielen Dank dafür. Also wenn ich, was Gott abhüten möchte, eine seltene Erkrankung habe, wäre ich froh, wenn ich zu Ihnen kommen könnte, Dr. Topakian. Jetzt haben Sie schon gesagt, im Spital kann das angewendet werden. Ich nehme an, nicht in jedem Spital, sondern auf spezialisierten Stationen. Und wie schaut es denn aus im niedergelassenen Bereich? Wie kann mir da geholfen werden?
Bestimmte Therapien können tatsächlich nur in spezialisierten Krankenhäusern, die auch eine Intensivstation haben, angeboten werden. Also wenn wir an Blutwäsche im konventionellen Sinn denken, zum Beispiel bei Myasthenienkrisen, das gibt's nicht überall. Es gibt auch nicht in jedem Krankenhaus eine Neurologie, die dafür zuständig ist, diese Patienten zu betreuen. Und im niedergelassenen Bereich ist es so, dass die Patienten natürlich auf unterschiedliche Kenntnisstände der Ärztinnen und Ärzte treffen. Es gibt sehr versierte Kolleginnen, aber die Zeit ist ja begrenzt. Das heißt, in Spezialambulanzen in den Krankenhäusern haben wir deutlich mehr Zeit zur Verfügung und müssen uns auch diese Zeit nehmen. Und es gibt mittlerweile viel mehr noch zu besprechen, beziehungsweise sollten wir auf das eingehen in den Spezialambulanzen, als was im niedergelassenen Bereich angeboten werden kann.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, müssen die Betroffenen die Medikamente dauerhaft einnehmen, also auch zu Hause, wenn sie auf sich allein gestellt sind. Wie geht das? Welche Optionen gibt es da?
Also man schätzt, dass ungefähr 3 von 4 Betroffenen die Therapie Jahre, Jahrzehnte lang, wahrscheinlich lebenslang einnehmen müssen. Es gibt mildere Fälle, die ganz so mild betroffen sind, dass sie die schwer Betroffenen gar nicht verstehen können, dass das dieselbe Erkrankung sein soll, ja, die also mit fast nichts auskommen oder auch medikamentenfrei sind. Optionen gibt es, die erwähnten von vorhin. Es gibt länger wirksame Medikamente, die auf das Immunsystem wirken und deutliche Verbesserungen bringen. Es gibt kürzer wirksame, es gibt welche, die man schlucken muss, es gibt welche, die man über die Vene verabreicht, es gibt welche, die man sich selbst subkutan, also ins Unterhautfettgewebe spritzt und das auch in ganz unterschiedlichen Abständen, je nach Produkt. Also da ist gerade eine Revolution im Gange, die vor allem den mittelschwer bis schwer betroffenen Patienten sehr helfen wird.
Im Vergleich zu anderen seltenen Erkrankungen wie der amyotrophen Lateralsklerose ALS oder der spinalen Muskelatrophie SMA ist die Myasthenia gravis eine weitestgehend unbekannte Erkrankung. Die österreichische Selbsthilfegruppe versucht nun aber, mehr Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Was kann das bringen? Worauf lenken Sie den Fokus?
Es ist, wie Sie sagen, die Myasthenia gravis ist unbekannt, obwohl ein sehr prominenter Mann an dieser Erkrankung verstorben ist, Aristoteles Onassis, 1975. Ist an der Myasthenia gravis verstorben und hat angeblich nie Cortison bekommen, was ja auch einen deutlichen Unterschied schon damals gebracht hätte. Aber es ist so, dass die Selbsthilfegruppe sehr wertvolle Arbeit leistet. Sie benötigt allerdings gute Partner in den Fachgesellschaften, vor allem in der Fachgesellschaft für Neurologie. Und ich glaube, die wichtigste Forderung wäre, dass man spezialisierte, wenn möglich auch zertifizierte Zentren definiert und hier klare Ansprechpartner hat, dass man die Wartezeiten möglichst minimiert, dass man auch versucht, telemedizinische Angebote zu schaffen für Patienten, die von weit her kommen müssten und oft auf Caregiver angewiesen sind. Ja.
Abgesehen von Ihnen, gibt es schon solche spezialisierten Zentren in Österreich oder zumindest Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen?
Die Selbsthilfegruppe in Wien hat ein sehr gutes Büchlein, eine Patientenbroschüre, in der die Adressen aufgelistet sind. Und sie kontaktiert auch die verschiedensten Abteilungen, die wir in Österreich haben, ob sie da drinstehen wollen. Und ich denke, das ist auch natürlich ein Commitment der Abteilungen, dass sie sagen, wir sehen uns auch als überregionale Partner dieser Patienten.
In Deutschland, aber auch bei uns in Österreich, wird über einen sogenannten Patientenlotsen diskutiert, der die Menschen mit einer seltenen Erkrankung wie der MG beim Diagnose- und Behandlungspfad unterstützen kann. Gibt es da schon Ansätze?
Es gibt ja diese Patientenlotsen mehr in allgemeinerer Form, aber noch nicht jetzt bei der Myasthenie. In Deutschland sind diese Patientenlotsen an neuromuskuläre Zentren, die auch so definiert sind, und auch an Myasthenie-Zentren, die auch zertifiziert sind, gebunden und sind auch eine Erfolgsstory. Also die Patientenlotsen helfen den Patienten, Kontakte herzustellen zu den verschiedensten Disziplinen von der Neurologie, Lungenfacharzt, soziale Belange, Pflegegeld, Parkausweis für Behinderte und solche Dinge. Also sie sind sehr interdisziplinär wirksam. Und es ist zu begrüßen, wenn solche Patientenlotsen zunehmend eingeführt werden. Die Krankenhausträger sollten sich das gut überlegen, dass sie diese wertvolle Ressource uns zur Verfügung stellen.
Sie haben jetzt mehrfach die Zertifizierung betont. Wie läuft die Zertifizierung ab?
In Österreich gibt es keine Zertifizierung für Myasthenie-Zentren. Es gibt Zertifizierungen für Epilepsieambulanzen, für Multiple Sklerose-Ambulanzen, aber leider nicht für Myasthenie-Ambulanzen. Und das sollte kommen aus meiner Sicht. Wir haben dann noch einen Nachholbedarf gegenüber unseren Kollegen in Deutschland.
Und was bräuchte es ganz generell, um das Leben der Menschen mit MG zu verbessern?
Sehr förderlich ist natürlich immer, wenn prominente Persönlichkeiten auch einen gewissen Lobbyismus machen. Das ist immer hilfreich, um eine Awareness in der Bevölkerung zu schaffen. Die Selbsthilfegruppe sollte stärker unterstützt werden. Ich glaube, sie ist auch auf einem guten Weg. Es sind gute Kontakte noch einmal gestärkt worden. Und denke, grundsätzlich sind Rare Diseases ja in der Zahl so häufig, auch wenn es wenige Patienten überall sind, aber zusammengenommen, Sie haben es vorhin erwähnt, fast 500.000 Menschen in Österreich, sollten Rare Diseases Zentren auch definiert werden. Also wir sind jetzt, da gibt es einen Bedarf der Politik, der Krankenhausgesundheitspolitik hier klar zu formulieren, wer ist hier zuständig.
Ja, an Aristoteles und Onassis können wir uns leider nicht mehr wenden, aber wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, also ich kenne da jemanden, der hat eine starke Stimme, muss ja nicht unbedingt ein ganz Prominenter sein oder eine ganz Prominente, dann bitte raus aus der Privatheit, sprechen über die Krankheit und den anderen damit helfen. Vor allem auch dann, wenn man Selbsthilfe bekommen hat. Denn es ist ganz falsch, diese Krankheit mit einem Tabu zu belegen, so wie auch alle anderen Orphan Diseases. Ja, Herr Dr. Topakian, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Informationen. Sie haben auch mehrfach erwähnt, dass weiter geforscht wird. Finde ich sehr, sehr spannend und wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre Arbeit. Danke herzlichst.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und wenn Sie zum Thema seltene Erkrankungen noch mehr erfahren möchten, hören Sie sich doch gerne Episode 16 unseres Podcasts zum Thema Forschung für Orphan Diseases, wenn selten gar nicht selten ist, an. Den Link dazu haben wir Ihnen in die Shownotes gestellt.